Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von euch. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verscheucht. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
Wir laufen ja rum und überall macht sich ein neues Paradies vom neuen Paradies irgendwie entdeckt. Wir sind jetzt gerade während der Zeit diesen 10 Schritten an so 2 Bars vorbeigelaufen, wo Bänke aus Fahrrädern gebaut wurden und eine Liebe zum Detail, die einfach super selten ist in der Welt.
Was soll der Scheiß eigentlich, liebe Stadt?
Christine, ich bin so voll mit Sachen und bin so auch begeistert und irgendwie habe Lust im Sommer hier Weinschorle und Steak zu essen.
Steak? Mehr müssen wir weniger finden.
Mist.
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Halle geworden und ist halt echt so ziemlich der angesagteste Club gerade hier in Hamburg.
Ich habe eh das Gefühl, ja. Hamburg ist viel cooler als Berlin.
Naja, ich glaube, in Berlin gibt es ganz viel von dieser Art Clubs.
Ach, weiß ich nicht.
Aber Hamburg hat davon halt nicht so viele. Und deshalb ist das natürlich dann gleich so der...
Ja, der Hamburg hat schon einen krassen Charme. Das will man ja als Berliner aber nicht zugeben.
Nee, finde ich auch, deshalb bin ich auch immer noch hier. Also ja. Fehlt mir in Berlin tatsächlich auch.
Ja.
In der Hamburger City zwischen Gänsemarkt und Johannes-Brahms-Platz, Staatsoper und Axel-Springer-Haus liegt das Gängeviertel. Das historische Stadtviertel ist 2009 von Künstlern und Aktivistinnen besetzt worden, die es damit vor Verfall und Abriss gerettet und einen Raum geschaffen haben für Kunst, Kultur, Wohnungen und Austausch. Die Initiative Kommen die Gänge, verwaltet das Viertel genossenschaftlich. Gängeviertel sind ganz typisch für die historische Hamburger Stadtarchitektur. Damals wollten sich so viele Menschen in Hamburg ansiedeln, dass hohe Fachwerkhäuser sehr dicht aneinander gebaut wurden. Zwischen den Häuserreihen entstanden dabei so schmale Gänge, dass man sich teilweise von Fenster zu Fenster die Hand reichen konnte. Das älteste Gebäude des Hamburger Gängeviertels stammt aus dem 17. Jahrhundert, die meisten anderen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im November letzten Jahres habe ich Christine Ebeling in Hamburg besucht. Sie ist die Pressesprecherin des Gängeviertels. In einem Café berichtet sie mir von den wilden ersten Jahren der Besetzung des Viertels und später streifen wir auch noch gemeinsam durch die Gänge. Café heißt in diesem Fall übrigens auch, da läuft Musik im Hintergrund.
Würdest du das jemanden, weiß ich nicht, der aus Brasilien jetzt hierher kommt und sagt, was, Hamburg noch nie gesehen, keine Ahnung, Gängeviertel, was ist denn das, was habt ihr denn gemacht, also wie könnte man das in so der simpelsten Form unterbrechen, was ihr geschafft habt auch einfach?
Also ich versuche das mal in 3-4 Sätzen zusammenzufassen. Schwierig. Also, wir haben hier diese 12 damals leerstehenden Gebäude, die eigentlich der Stadt gehört hatten. Die Stadt hat sich nicht mehr gekümmert, hat sie eigentlich mehr oder weniger verfallen lassen, hat sie dann abstoßen wollen an einen Investor. Der Investor ist mit seiner Umsetzung des Projekts gescheitert. Es gab eine Zwischennutzung.
Gescheitert
aus finanziellen Gründen tatsächlich. Ah, ja. Es gab damals eine Zwischennutzung von Künstlern.
War das 2008?
Oder das war davor noch. Das war sogar, ich glaube, ab 2003 fing das hier an mit der Zwischennutzung. Okay. Oder 2002 sogar. Und,
in der Zeit habt ihr das besetzt? Und dann
das kommt später.
Sorry, ich bin so neugierig.
Nee, es war tatsächlich so, dass, wie gesagt, die ganzen Häuser standen leer. Mhm. Es gab diese Zwischennutzung, die da verschiedene Menschen aus der Kunst- und Kulturszene initiiert hatten. Und dann gab es damit irgendwie so ab, ich glaube, 2002 eben ein paar Ateliers, die hier zwischen genutzt wurden. Muss ich das so verstehen, fast alle Häuser standen wirklich komplett leer damals. Dann gab es noch eine zweite Initiative, die ab 2007 eine Galerie eröffnet hat für hauptsächlich Urban Art und Street Art. Mhm. Und auch mit 2 verabredeten Zwischennutzungen als Ateliers von 2 Wohnungen. Und aus diesen beiden Zwischennutzungen ist dann eigentlich so eine Initiative entstanden, die nannte sich dann Kommen die Gänge.
Ja.
Und das war so begonnen hat das eigentlich um 2009, Anfang 2009.
Okay.
Und aus dieser Gruppe ist dann immer größere generiert worden sozusagen. Also es wurden immer mehr Leute auch angesprochen, aktiv. Aber es wurde dann auch tatsächlich auch ein Thema.
Die sich für was begeistert?
Die sich interessiert haben. Erstmal für diese Initiative Kommen die Gänge, die in erster Linie zum Erhalt dieses letzten Viertels in der Stadt.
Weil der Investor das tatsächlich irgendwie kaputt machen wollte und der musste sich.
Genau, die Pläne des Investors waren tatsächlich so bis zu 80% der alten Bausubstanz abzureißen.
Man überlegt, wie alt das ist, das ist absurd.
Ganz genau, ja. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass Hamburg dann tatsächlich das letzte Teil seiner Geschichte verloren hätte. Also, es gibt halt nicht noch ein zweites Mal. Und dann wurde natürlich überlegt, wie können wir das umsetzen, wie können wir das durchsetzen, wie können wir das bekräftigen. Und da wir nun alle aus der Kunst stammen, irgendwie in irgendeiner Form oder aus der Kultur, haben wir gesagt, wir besetzen die Häuser mit Kunst. Und haben das dann auch tatsächlich geplant und durchgeführt. Also wir hatten auch parallel dazu an einem neuen Nutzungskonzept gearbeitet, was in erster Linie viel mehr öffentlichen Raum bieten sollte. Angebote für alle Hamburgerinnen und darüber hinaus zum Mitmachen bei Kunst, bei Musik, bei sonstigen Veranstaltungen. Hatten aber auch ein Konzept gemacht, was vorsah, Wohnateliers einzurichten, weil die meisten dieser Häuser sind halt Wohnhäuser. Und das war so in der Vorbereitung. Und dann hatten wir eben zum 22. August 2009 eingeladen mit dem Motto Kommen die Gänge zu einem Hoffest. Weil unserer Meinung der öffentliche Raum ja auch allen gehört.
Ja.
Und wir das unbedingt auch präsenter machen wollen, was das ist, dieses Teilchen der Geschichte überhaupt noch gibt.
Ja.
Viele kannten das hier gar nicht, die laufen dran vorbei. Man muss erstmal sich in die dunklen Höfe, damals dunklen Höfe, trauen, um überhaupt zu sehen, was hier hinter passiert, hinter den Fassaden am Valentinskamm. Und genau, und tatsächlich sind diesem Aufruf über 3000 Leute gefolgt. Und während dieses Samstags, 22. August, ging dann eben nach und nach die Häuser auf. Wir haben eingeladen in die Kunstausstellung, die da vorbereitet wurden oder waren. Und so haben die Leute halt einfach auch die Gebäude von innen kennengelernt, die Kunst kennengelernt, unsere Ziele kennengelernt. Und verwunderlicherweise ist an diesem Tag eben eine Fraktion nicht vorbeigekommen, die Polizei, womit wir ja fest gerechnet hatten. Wir waren auch ganz genau darauf vorbereitet. Wir hatten sogar Sanitätsstationen, wir hatten den Ermittlungsausschuss, wir hatten Anwälte, die sozusagen parat standen, wenn es da zu kritischen Situationen kommt. Und verwunderlich deshalb, weil die Polizeiwache, also PK-14, hier direkt gegenüber ist. Also die sind wirklich unsere Nachbarn. Und das war wirklich dann für uns auch wirklich ein Wunder, dass da nichts gekommen ist und nichts passiert ist.
Christine spricht davon, dass das Gängeviertel vor allem zwei Ziele hat. Auf der einen Seite sollen die Stadtgeschichte und die alte Architektur erhalten werden. Auf der anderen Seite geht es darum, Räume zu schaffen für Kunst und Kultur jenseits von Wirtschaftlichkeit.
Hamburg hatte sich ja in der Zeit, schon ab 2007 ging das, glaube ich, los mit der Talentstadtstudie und so, wollte sich ja weltmännisch so präsentieren, die Stadt für die kreative Klasse zu sein und auch sehr, also hat wirklich
das denke ich auch
exzessiv, exzessiv dafür geworben sozusagen und also weltweit geworben, dass Hamburg die Stadt für die kreative Klasse ist und wir Talente suchen und brauchen und aber auch alles dafür zu bieten haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber festgestellt, gerade in den Jahren 2007 hat es eigentlich schon angefangen, 2008, 2009, dass ganz, ganz viele dieser Orte, die Kreative erschaffen hatten, ob es große Künstlerhäuser, Ateliergemeinschaften, Clubs, Bars, die ja auch ganz wichtig sind, und sogenannte Off-Galerien, das eigentlich immer schwieriger hatten. Also teilweise eben diese Verdrängung, da kommen wir zur Gentrifizierung, eben gerade genau dazu beigetragen hat, dass es eigentlich überhaupt keinen Raum mehr für diese, zumindest aus der Sparte Kunst, Kultur, Musik, eigentlich überhaupt keine Räume mehr in Hamburg vorhanden waren.
Ja.
Was soll der Scheiß eigentlich, liebe Stadt? Wir sind hier, wir wollen auch gerne, wir haben auch sehr viel zu bieten. Ich meine, die Stadt, und das ist ja auch das, das sagst du ja selber, Hamburg, dieses Flair, diesen besonderen Charme, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, der ist ja geschaffen worden. Und das betraf eben genau diese Leute, die plötzlich keinen Ort mehr dafür hatten. Und das war natürlich
nach außen werben und dann aber innen kaputt machen, was dazu geführt hat, das.
So ist es. Und auch nichts wirklich bereitstellen an neuen Möglichkeiten sozusagen. Oder da, wo schon für gekämpft wurde, eigentlich immer wieder vor verschlossene Türen gestellt zu werden. Weil es gab damals sehr viele Initiativen und auch Möglichkeiten, neue, tolle, kreative Orte zu schaffen. Aber dem stand eigentlich immer die Finanzbehörde gegenüber und sagt so, nö.
damals halt wirklich interessiert daran, das Gängeviertel auch so ein bisschen so zu entwickeln. Nach dem Modell Märkische Höfe.
Ja.
Also schon so ein bisschen nach hinten raus, so ein bisschen Raum für Kunst und Kultur, aber eher so als Künstlerzoo. Ne?
Ja.
Also so könnt ihr schön durch die Fenster mal gucken oder mal das reingehen.
Das ist doch eher touristisch, die Märkischen Höfe.
Genau, das war dann eher so dieses in Richtung touristisches Konzept. Und die Gruppe hier hat sozusagen das Ganze schon mal so vorgewärmt für, diese, für diesen Prozess.
Die Märkische Höfe sind ein super Beispiel dafür, so wie es eigentlich nicht sein sollte, weil es so leblos ist. Und ja.
Und aus dieser Initiative ist dann hier diese Galerie entstanden, damals noch kulturreich. Und daneben, wo es jetzt mit La Döns beschildert ist, ist die Puppenstube gewesen. Das, was ich erzählt habe, wo diese Ateliergemeinschaft war und im Prinzip unten im Keller dann eben die Quelle oder die Idee entstand, dieser
Ausbildung. Und in La Döns ist quasi der berühmte Die Kaschemme gewesen.
Mhm. Ah. Und drunter im Keller.
Wir stehen jetzt hier im Prinzip in dem, das gehört zu den Gängevierteln schon dazu.
Das ist alles Gängeviertel.
Das ist Gängeviertel und es sind zwei Galerien, die teilweise vorher da waren. Und
genau, diese Galerie gab es halt vorher schon. Die ist nicht leer, man sieht nur die Bilder nicht, weil es nicht
so ist. Ach so.
Aber es ist halt so, dass wir wirklich, weiß ich gar nicht, jetzt haben wir gerade den Antrag wieder abgegeben. Wir haben, glaube ich, 50 bis 60 Ausstellungen im Jahr hier. Also innerhalb von drei Galerien. Also es ist nicht die einzige Galerie, die wir haben, die auch eben von diesem Kuratorenkollektiv geplant und durchgeführt werden. Und man kann sich vorstellen, mit so vielen Ausstellungen, wie viele Künstler sozusagen dann hier auch ihre Plattform finden.
Ja.
Und ich ziehe da auch immer keine Grenze. Also für uns sind alle Gäste, die hier vielleicht auch nur einmal ausstellen, gehören für mich also mit dazu. Also wir haben sozusagen, weiß gar nicht, was für eine Reichweite oder auch letztendlich dadurch Menschen, die hier diese Zukunft und diese Räume mitgestalten. Also ob sie nur einmalig ausstellen. Viele kommen ja auch tatsächlich dann in anderen Zusammenhängen auch mal wieder. Wir haben auch das Glück, dass wir hin und wieder eben wirklich internationale Künstler auch einladen und das sozusagen auch weit über das hinausgeht, was Hamburg an Kunst- und Kulturszene zu bieten hat.
Mhm. Hast du ein Highlight, was du so dir erinnerst, so, boah, also das war echt mein Lieblingsprojekt, was hier passiert ist?
Puh, das ist jetzt schwierig. Das ist
eine gemeine Frage.
Das ist eine gemeine Frage, ganz genau.
Okay, du musst ja.
Also ich meine, es gibt so ein paar Ausstellungsprojekte, wo ich echt total begeistert war, wie toll diese Gruppe zusammen funktioniert hat. Und natürlich, was totale Highlights waren dann ja diese großen Sachen auch noch eigentlich aus dem ersten Jahr oder erst im halben Jahr, wo wir dann ganz viele Leute auch aus dem etablierteren Kulturmilieu hatten, die uns hier unterstützt haben, ob es jetzt Rocco Schamoni war oder Jan Plewka oder Dies fette Brot. Die fetten Brote haben hier ein Konzert, allerdings nicht unter dem Namen, ein Pseudonym sozusagen gemacht. Wir hatten total tolle Theaterveranstaltungen und jetzt gar noch so lange her, im Wege dieser Unterstützungskampagne für die Genossenschaft, als hier sozusagen unklar war, wie geht es weiter mit der Selbstverwaltung, waren die Goldenen Zitronen hier, die haben draußen gespielt im Sommer und ich weiß gar nicht, wie viele tausende Leute hier waren. Also es war so, also es sind so Momente, wo man denkt so, wow. Und was eigentlich jedes Jahr ein totales Highlight war, so auch dieses wieder, ist das Geburtstagsjubiläum. Wir haben ja immer,
das Hoffest ist das quasi.
Oder? Ja, das ist es. Es ist ein Riesenfestival geworden mittlerweile jedes Jahr. Also das sind dann, weiß ich nicht, zig Ausstellungen, zig Konzerte. Die ganzen Außenflächen ist ja immer im August, ne? Ende August, also 22. rum oder danach, je nachdem, wie das Wochenende dann so fällt, sind hier wieder tausende Menschen und auch ganz, ganz viele unterstützende Gruppen, die uns dann hier unter die Arme greifen, weil wir das gar nicht alles alleine bewältigen können. Und es wird zu einer neuen Zauberwelt mit ganz viel Deko und Licht und eine Außenbühne, zwei Außenbühnen, die dann extra noch gebaut werden.
Wo sind diese ganzen Außenbühnen?
Wir können ja mal nach hinten reingehen.
Also ich lerne quasi, im Prinzip ist es ein Projekt, wo ihr wahrscheinlich lernt, wie man als große Gruppe zusammen sich organisiert, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Da stelle ich mir so viele kleine menschliche quasi Sand im Getriebe Momenten, die sagen können und das irgendwie und dieses gemeinsame Ziel haben für ja eine total groß, weitreichende Klammer für eine bessere Welt. Im Sinne von, wir können es entweder laufen lassen und dann wird die Stadt überall alles gleich aussehen und zwar nicht nur also in ganz Europa. Und da so etwas geschafft zu haben. Interessant.
Ja, so kann man das sagen. Ich meine, das ist natürlich so, also
das ist jetzt hier
die Schierspassage. Also
die
so Schierspassage?
Eigentlich
so Schieres, Schier. Mhm. Die Familie Schier hat das Ganze erbaut, hatte damals Mitte des 19. Jahrhunderts, ganz hinten sehen wir so ein Gebäude, das ist ein Gewerbebetrieb gewesen, nämlich eine der ersten und der größten Tischlereien in Hamburg. Mhm. Und hier sieht man so die typische Arbeiterwohnung. Wohnungs, also kleines Backstein, also mit niedrigen Decken, sehr klein verwinkelte Räume ineinandergehend. Und hier haben wirklich dann Arbeiterfamilien gewohnt. Und das wissen wir tatsächlich von Zeitzeuginnen, die hier mal gewohnt haben, als sie noch Kind waren, sozusagen. Die treffen sich auch regelmäßig einmal im Monat immer noch hier. Hauptsächlich ältere Damen, die hier in diesem Haus und in dem da gegenüber gewohnt haben und erzählen, wie es hier früher in der Kindheit so zugegangen ist. Und das ist wirklich so, dass teilweise eine Wohnung von knapp 35 Quadratmetern von 10 oder mehr Leuten bewohnt wurden, sozusagen. Also da kann man wirklich ganz gut nachempfinden, wie, unter welchen sozialen Umständen oder auch räumlichen Umständen hier mal gelebt wurde.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und eine macht Kunst. Ich flüchte gerade vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Gibt es irgendwie Dinge, die du gelernt hast, die dich überrascht haben, im positiven sowie im negativen Sinne? Und gibt es was du dir sagen würdest, also wenn ich jetzt eine Liste hätte hier, drei Wünsche, was mit diesem Ort, in dem ich irgendwie 10 Jahre meines Lebens reingeschickt habe, was wäre das so? Also deine Learnings und Aussicht interessiert mich einfach persönlich, was bei dir?
Gelernt habe ich natürlich ganz persönlich sehr viel über das Arbeiten hier mit so Mikrofon und Kamera, weil das habe ich früher überhaupt nicht gewollt oder nicht gekonnt, glaube ich. Ich bin ja relativ schnell in diese eigentlich ungewollte Position der Pressesprecherin gerutscht.
Wie ist denn das passiert? Hat jemand gesagt, so Christine?
Naja, ich meine, das war ein Riesenaufmarsch und Interesse der Öffentlichkeit. Und natürlich sind hier Fernsehkameras aufgeploppt, Radiomikrofone und zig Leute aus der schreibenden Zunft. Also das war hier Top-Thema, ewig lange. Und irgendwie war das so, dass viele das einfach nicht machen wollten und die meinten, das machst du doch ganz gut, mach mal. Und ich habe das dann halt einfach irgendwie gemacht, weil es einfach sonst auch keiner mehr machen wollte so richtig. Und ich dann halt tatsächlich auch von der anderen Seite, also von den Menschen, die eben Fragen gestellt haben, auch immer gesagt bekam, das machst du super. Und die wollten dann halt irgendwann auch nur noch mit mir sprechen. Wir versuchen das eigentlich auch immer wieder mehr auf andere Schultern zu verteilen, was auch mir ganz entgegenkommt tatsächlich, weil es ist schon auch anstrengend immer wieder. Also jetzt geht's ja, es ist ja relativ ruhig gerade. Aber so in dieser heißen Phase war das auch wirklich ziemlich erschöpfend. Also das war echt ein anstrengender Job. Vor allem dann ja auch immer zu wissen, so jetzt bloß kein falsches Wort, nicht, dass die Leute sich hinterher noch darüber, also man muss ja auch immer für eine Riesengruppe von Menschen sprechen. So.
Und
das
ist, und ihr seid in Verhandlungen, das heißt...
Wahnsinnig anstrengend.
Genau.
Und da habe ich echt viel gelernt, auch ziemlich viel eingesteckt. Und da ging es mir teilweise auch gar nicht gut mit. Also es gibt immer so diese positiven und auch eben negativen Teile der Geschichte. Bei uns war es eigentlich immer so, von Anfang an, wir wollen ja nicht nur dagegen sein, wir wollen ja eine... Jetzt ist das böse Wort gleich wieder auf meinen Lippen. Also eine echte Alternative.
Doch, das ist ein gutes Wort. Wir dürfen uns das Wort nicht wegnehmen lassen von diesem blöden AfD-Handys.
Also das ist ja das, was wir jetzt halt fast 9 Jahren hier leben. Also wirklich eine Alternative aufzubauen. Nicht nur eine eigene Welt. Ich begreife sie eher als Teil der Welt. Und sie sollte eigentlich in dieser Hinsicht erweitert werden. Also dass man einfach sagt, so Leute, ihr müsst nicht immer nur in dieses Schwarz-Weiß denken. Ihr müsst nicht immer nur in dieses... kommerzialisierte, wie auch immer, System reingucken. Guckt euch Alternativen an, die wirklich auch erweiterbar sind, die auch lebbar sind, die eigentlich jeder im Prinzip für sich selber aufbauen kann. Das sind ja eigentlich im Prinzip Werkzeuge, die durchaus übertragbar sind oder woanders einsetzbar sind.
Wenn ich jetzt quasi diesen Podcast höre und denke, das ist das Beste, was ich je gehört habe, das ist so inspirierend, ich will irgendwie... weiß ich nicht, jetzt in Marburg und habe irgendwie, gibt's ja ganz ähnliche Strukturen in der Stadt. Oder wenn ich jemand bin, der in Hamburg bin, sagt, ich will eigentlich mehr, was könnte man tun? Das bedeutet, gibt es irgendwas, was du, was du als Empfehlung so, okay, wie kann man sich nicht auch einschüchtern lassen zum Beispiel? Ich glaube, dass solche Dinge, Projekte wie hier wahrscheinlich ganz schön viel wegsterben, weil es eben dann nicht so eine Gruppe findet, die dann auch so eine Durchhaltevermögen und auch so einen Optimismus daran hat, dass sie dann wirklich dieses Wunder erschafft, dass ihr jetzt seit fast 10 Jahren hier seid und es jeden Tag neue Veranstaltungen gibt.
Ja, wir haben natürlich das große Glück, diesen Ort zu haben. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einen Ort hat, wo man sich halt wirklich in der Gemeinschaft auch immer wieder begegnet und trifft und diskutiert und
dass weiterentwickelt. Dass der Ort per se eine Wichtigkeit hat.
Absolut, ich meine, ich kenne viele Initiativen, die unglaublich tolle Projekte entwickelt, Ideen entwickelt, damit auch in den politischen Kampf geht, aber einfach nicht diesen, also diesen Ort hat, wo man sich permanent auch trifft und austauscht. Hier natürlich auch sogar über, wir sitzen zum abends an der Bar und ich meine, da hören diese Gespräche ja nicht auf. Also ganz im Gegenteil, ganz häufig ist ja abends dann nochmal ploppen Themen wieder ganz groß auf und sie werden halt irgendwie im anderen Rahmen weiter besprochen. Ich glaube, das ist total wichtig. Deshalb ja auch, ich finde das ja auch total wichtig, dass man eben diese sagen wir, Club- und Kneipenkultur hat. Also wo eben in der Nachbarschaft wirklich ein Ort da ist, was häufig dann tatsächlich, ob es jetzt der Poolclub ist oder eine Kneipe um die Ecke. Also
ist
einfach
der
ein Ort. Ist
der Club hier?
Nee, der ist nicht hier, der ist jetzt am Hafen. Okay. Hafenstraße. Aber dass man einfach einen Ort hat, in dem überhaupt weiter Sachen verhandelt werden können, ausgehandelt werden können. Deshalb bin ich immer so, also das ist jetzt auch meine persönliche Meinung tatsächlich. Man braucht erstmal einen Ort, einen Treffpunkt, einen Ort des Austausches. Der muss jetzt nicht auch immer permanent auf einem festen Ort basieren, aber zumindest, dass man sozusagen diesen Austausch weiter mit Leben befüllt und vielleicht auch den Kreis erweitert, um dann überhaupt so ein Projekt mutig in die Hand zu nehmen und sich dann aber auch so stark macht, also nicht nur mit der Argumentation, sondern auch personell stark macht sozusagen und so eine Schlagfertigkeit entwickelt und auch sicherlich, ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, um so erfolgreich zu sein, sind diese sogenannten Vitamin-B-Geschichten, also einfach auch die richtigen Leute anzusprechen, kennenzulernen oder vielleicht sogar schon zu kennen als Unterstützer, braucht das, glaube ich, häufig sowas. Also ich kenne wenig Initiativen, die so ganz aus sich, aus eigener Kraft heraus das schaffen, in die Zukunft zu gehen. Ja, das sind alles so die Momente, wo ich denke, hat das Gängeviertel sehr viel Glück gehabt, weil eben hier sehr viel Raum dafür da ist, auch für verschiedene Strukturen und Gruppen sich immer wieder zu treffen, sich auszutauschen und darauf aufzubauen, ohne diesen monetären Druck von irgendwie ganz viel Miete für bezahlen.
Ja.
Wenn so eine Gruppe in Marburg oder wie auch immer dein Beispiel gerade war, so einen Raum vorfindet, ist damit schon mal erstmal viel gewonnen. Mhm. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man ein Konzept hat, was zukunftsfähig ist im Sinne von, wir haben der Gesellschaft was zu bieten. Also ich persönlich würde mich auch selber nicht engagieren für ein Projekt, was sozusagen so ein Closed-Shop-Ding ist oder sowas. Ne? Das ist mir dann auch zu nah dran an dem eigentlichen System, was wir ja eigentlich eher bekämpfen wollen. Was auch immer schwierig ist, weil ich meine, natürlich hast du auch immer in so großen Gruppen wie hier, sind schon natürlich auch individuelle Interessen, die da auch hier und da verfolgt werden. Aber also für mich ist immer diese Gemeinschaftssinn total wichtig und letztendlich eben öffentliche Räume nach Möglichkeit so viel wie möglich zu schaffen, wo eben Begegnungsstätten sein können. Und ich glaube, Gesellschaft ohne Begegnung, ohne Austausch kann sich auch gar nicht im positiven Sinne weiterentwickeln. Mhm. Und wenn man das schafft und dann so vielleicht sogar noch Leute schafft, von ihrem Sofa in die Gänge zu locken oder überhaupt irgendwo hinzulocken, einfach auch Themen aufzumachen, denen sich Menschen auch anschließen oder auch neugierig einfach dabei sein wollen, das damit haben wir dann schon mal relativ viel gewonnen, denke ich. Und wenn man das als Diskurs dann auch noch in die Öffentlichkeit und in die Medien schafft, umso besser. Weil ich denke, je mehr Öffentlichkeit dafür da ist und geschaffen werden kann, ohne die kann es ja nicht funktionieren. Und das haben wir hier wirklich auch im eigenen Leib häufig erfahren, dass Menschen, die hier zu Besuch kommen, einfach sehen so, ach was, das geht auch. Also das kann funktionieren. Sondern damit haben wir eigentlich, glaube ich, schon viele Leute ermutigt, aber auch immer wieder so zu Bereicherung beigetragen. Also wenn auch Leute sagen, so, wir kommen hier immer nur einmal zu Besuch im Monat oder so. Mhm. Aber trotzdem wird ja mitverfolgt, was hier passiert. Und die Unterstützung ist ja trotzdem auch immer noch da.
Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Sofa sitze in Hamburg und sage, Gängeviertel, dann könnte ich kommen. Und was wären so die Dinge, die euch was bringen würden, aber auch mir selber irgendwie schön genug wären? Was wären so...
Ich glaube, das sollte jeder für sich entscheiden, weil ich finde das immer schwierig zu sagen. So, natürlich gibt es immer so Fehlstellen, wo man denkt, so, jetzt bräuchten wir jemanden, der da an der AG sowieso mitarbeitet.
Man nicht, was man machen soll.
Aber eigentlich ist es das
ich
Beste.
Weiß ja nicht, ich will gerne mitmachen, aber wie soll ich denn? Genau. Und so da hilft das manchmal.
Das passiert ja auch tatsächlich praktisch wöchentlich. Also wir haben ja jeden Mittwoch immer noch unsere Vollversammlung, das Plenum. Und da kommen wirklich praktisch jedes Mal relativ viele neue Leute. Und die sagen so, wir sind interessiert oder wir haben eine Idee, wir möchten hier ein Projekt umsetzen, das ist dann sehr konkret. Mhm. Dann gibt es dann halt so einen Partner, der sagt, ja, ihr wollt weiß ich, beispielsweise eine Ausstellung machen oder ihr wollt ein Seminar abhalten. Da gibt es dann konkret Ansprechpartner dafür. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hab davon gehört, finde ich super, ich will das kennenlernen, ich würde gerne mitmachen, was kann ich tun?
Das mache ich.
Dann kommt eigentlich immer erst mal die Rückfrage, was möchtest du denn? Oder was kannst du, was willst du? Mhm. Wie kannst du und willst du dich einbringen? Ich finde es schwierig zu sagen, ja, wir brauchen da jemanden, willst du das machen? Es muss ja ein gegenseitiges Ding entstehen sozusagen. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin total Bock, keine Ahnung, mit hier in der Galerie zu arbeiten. Mhm. Ich liebe Kunst, ich habe Lust zu sehen, wie das alles organisatorisch entsteht und. Dann ist es eine relativ einfache Sache. Dann fragt man und guckt man, ob man das irgendwie zeitlich alles arrangiert bekommt. Gibt aber ganz viele Leute, die sagen so, ich hab euch besser alle erstmal kennenzulernen, reinzuschnuppern. Und dann ist natürlich das Einfachste so, macht doch mal eine Tresenschicht mit zum Beispiel, mhm. ne? Oder ja, wie auch immer. Also das sind verschiedene Bereiche und ich finde, das muss immer passen, je nachdem, was der Mensch Lust hat zu tun, was er mitbringen kann, wo er dann sozusagen auch sagt, ha, hier sehe ich einen Sinn, hier kann ich mich ganz sinnvoll mit einbringen, weil irgendwie an der Stelle fehlt vielleicht gerade mal jemand im Kollektiv.
Wenn ich jetzt in 2 Jahren hier vor dir stehen würde, ich würde gerne wissen, sollen wir noch irgendwo reinlaufen, weil ich habe überhaupt gar keinen Überblick, ob wir jetzt 2% oder 80% gesehen haben ja, vom Gängefilm. Weil mich total interessiert, sind hier Treppenhaus. Wenn ich jetzt dich in 2 Jahren treffe, was ist so the best case outcome, wo ihr dann steht? Also weil die Verhandlungen, die jetzt irgendwie, was ist dein Wunsch, was ist denn das Realistische, wann wäre für dich mal so auch so ein Moment, wo du sagst, jetzt kann ich erstmal für eine Weile auch ruhig schlafen, weil jetzt auch was in Sack und Tüten ist.
Ja, also in erster Linie wäre, also was das Schönste wäre noch vor Weihnachten, halt diesen Vertrag mit der Stadt abzuschließen und wir eine Sicherheit haben für, aus meiner Sicht, mindestens 99 Jahre. Ja. Zu Konditionen, die auch finanziell uns hier nicht das Genick brechen. Ja. Das wäre natürlich so der erste Punkt. Ich glaube, danach könnte ich auch wirklich gleich erstmal wieder besser schlafen. Und der zweite Punkt ist natürlich, in 2 Jahren müsste mindestens das nächste Haus saniert sein, wenn nicht sogar 2.
Ist das das, was da... von denen du gesprochen hast?
Ja, das ist das eine davon, genau. Und das ist das, wo wir jetzt gleich davor stehen, oder eigentlich im Prinzip davor stehen. Ja. Das ist das Speckhaus, das sogenannte. Hier war mal die Speckstraße, die ist mittlerweile auch eigentlich nicht mehr existent. Dieser ganze Zuwegung hier zum Brahmsquartier, dem sogenannten, mit diesen eben Neubauten.
Wir stehen mal wieder im totalen Kontrast. Genau. Quasi links die bunten, angemalten Häuser des Gängeviertels und rechts ein Glasgebäude mit Einfahrt.
Genau.
Ja. Wir laufen ja rum und überall macht sich ein neues Paradies vom neuen Paradies irgendwie entdeckt. Wir sind jetzt gerade während der Zeit diesen 10 Schritten an so 2 Bars vorbeigelaufen, wo Bänke aus Fahrrädern gebaut wurden und eine Liebe zum Detail von handgemachten Dingen, die einfach super selten ist in der Welt, weil die meisten Sachen durchkonzeptioniert sind. Ja. Und es hat einen Charme, den du so gar nicht herstellen kannst, wenn du das irgendwie von der großen Agentur machen lässt. Und das ist so schön. Wo sind wir hier? Was ist hier der Raum?
Genau, das ist der Raum für Fahrradkultur, der ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, seit 3 Jahren, glaube ich, bei uns. Mhm. Ist ein Raum, der sich in erster Linie um alles thematisch dreht, was eben Fahrradfahren in der Stadt, Fahrradkultur. Mhm. Hier werden aber auch lustige Fahrräder selbst hergestellt. Da zum Beispiel so ein Hochrad. Also hier wird auch wirklich viel experimentiert, gebastelt. Und hier gibt es auch jeden Mittwoch sozusagen eine große Runde, zu der auch, glaube ich, sogar öffentlich auch eingeladen ist, zu Themen, die Fahrradfahren in der Stadt betreffen, wie eine Verbesserung der Infrastruktur sein kann und Ähnliches hier stattfindet. Und dann haben wir auch noch verschiedene andere Räume hier, Atelierflächen, da hinten ganz neu auch die Teedealer. Das ist auch ein Mann unserer ersten Stunden sozusagen, der sich in erster Linie um Tee und Teesorten als Sommelier auch
arbeitet. Teesommelier, hallo.
Genau. Der sozusagen sich jetzt aber hier auch gerade so ein bisschen versucht, ein Standbein aufzubauen, mit auch einem Teehandel sozusagen. Genau, der Kutscherhof, auch einer dieser kleinen...
Das ist jetzt der Kutscherhof, das
genau,
heißt
so? Genau, okay. Kutscherhof, die Kutscherhäuser hier hinter uns sozusagen.
Den entdeckt man, wenn man im Gänsemarkt aussteigt und Eingang Speckstraße, dann kommt man hier, fällt man quasi ins Paradies rein. Mhm. Bitte macht das.
Ich glaube, aber unten steht, an der U-Bahn steht, glaube ich, Ausgang Kaffermacherei. Ich weiß auch nicht genau, also das ist ein bisschen komisch.
Okay, aber dann weiß man ja, dass das Ausgang Kaffermacherei ist das. Wir stehen hier vor einem How to Build Your Own Lastenfahrrad, ne?
Sozusagen. Also diese ganzen Bauanleitungen sind auch im Internet zu finden und runterladbar und man kann dann.
Ihr seid also quasi nicht nur gesellschaftlich Open Source, sondern auch von dem, was ihr an Wissen irgendwie.
Je nachdem, was
andere reichert.
Ja. Je nachdem,
alle wer sagen
was
Hallo.
Ist hier aufbereitet.
Christine ist mega, mega
bekannt. Hier kennen sich alle. Die meisten kennen sich hier schon tatsächlich. Ja.
Ich habe vorhin gesagt, als wir in Leuchten waren, ich bin mit der Christine verbindet. Ja, klar, alles klar, was wir wissen. Christine, ich bin so voll mit Sachen und bin so auch begeistert und irgendwie habe Lust, im Sommer hier Weinschorle und Steak zu essen.
Oder Steak, so müsst ihr weniger finden.
Mist. Ich hab mich Nein, ich wollte vegan essen.
Ja, vegan kannst du hier super lecker essen.
Ich hatte so das Bild, wie
Nasch, das Naschi um die Ecke geht. Hat man vorbeigegangen. Das ist halt ein ganz tolles veganes Restaurant.
Ja. Das meinte ich natürlich auch. Ich esse viel weniger Fleisch, als ich lebe. Das ist jetzt irgendwie anklingen sollte. Okay. Toll. Vielen Dank, dass du uns die Zeit genommen hast. Ich werde wiederkommen, ohne Mikrofon, für ein veganes Frühstück.
Wenn ihr noch mehr über das Gängeviertel erfahren oder gar Genossenschaftsanteile zeichnen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes oder direkt auf das-gängeviertel.info nach. Und vielleicht geht ihr ja auch direkt bei einem der wöchentlichen Mittwochsstammtische vorbei. Und in 2 Wochen besucht Bianca Anja Adler vom Floßkollektiv rund um die Panterei in Berlin. Freut euch auf schwimmende Panther, träumende Drachen und die Rummelsburger Bucht.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal was bauen kann, das schwimmt. Und ich bin
so ein schöner Satz.
Ja. Und ich bin bis heute irgendwie baff darüber, wenn ich auf dem Floß bin, dass ich das gemacht habe, mitgemacht habe. Und es ist nur möglich gewesen, natürlich, weil ganz viele das mit mir gemeinsam gemacht haben. Aber das ist auf jeden Fall was ich irgendwie auch gerne weitergetragen sehen wollen würde.
Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast und bei Instagram unter argon.lab. Bis dann.
Ich suche seit Stunden.